Vielen Dank, Heinz-Jürgen. Wie ihr an dem Titel der Präsentation erkennen könnt, höhere Schulden wären nicht das Schlechteste. Ich komme im Laufe des Vortrags noch dazu, von wem diese Überschrift stammt. Kann man sehen, dass sich die Diskussion ein wenig verschoben hat gegenüber dem, was Heinz-Jürgen jetzt gerade geschildert hat, also Anfang der 90er Jahre sozusagen zum Höhepunkt des Angriffs des Neoliberalismus auf jegliche soziale und staatliche Absicherung. Ich will gerne mit euch vier Themen argumentativ behandeln. Und das erste Thema wäre dann auch gleich schon mal die nächste Folie, ganz kurz. Sind denn Staatsschulden eigentlich ein Problem? Wenn man sich es genauer anguckt, kann man auf der nächsten Folie erkennen, wie die Bundesregierung erwartet, wie sich die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Und dann seht ihr, dass im letzten Jahr berechnet wurde, dass beim Bund, das ist also dieses orangene oder diese ockerfarbigen Kästchen, schon im letzten Jahr ein Steuereinbruch von 50 Milliarden zu erwarten ist, dass 2021 auch noch deutlich unter den Steuereinnahmen von 2019 liegen wird und auch 2022 noch keineswegs wieder eine Rückkehr zu den Einnahmen von vor der Pandemie, von vor der Krise zu erwarten ist. Es wird allerdings schlimmer werden, weil diese Steuerschätzung stammt vom September 2020. Da sind also die 5 Monate Lockdown, die wir jetzt noch mal erlebt haben, noch gar nicht in vollem Umfang eingepreist. Das führt dazu auf der nächsten Folie, dass man davon ausgeht, dass die Neuverschuldung, also das, was der Bundeshaushalt nicht aus eigenen Mitteln finanzieren kann, sondern was man mit Krediten abdecken muss, letztes Jahr schon sehr hoch war. Es ist übrigens auch noch höher gewesen. In 2021 nochmal 100 Milliarden zusätzlich aufgenommen. Auch das wird mehr werden, als jetzt hier steht und zu erwarten war. Wir gehen im Moment davon aus, dass seit letztem Jahr insgesamt mindestens 300 Milliarden Euro zusätzliche Schulden im Bundeshaushalt entstanden sind. Das ist praktisch ein kompletter Jahreshaushalt. Bisschen weniger. Und ihr seht aber auch, das kommen wir nachher zu, dass die Annahme im Finanzministerium ist, dass das ab 22 alles wieder elegant zurückgeführt werden kann. Das ist hoch unwahrscheinlich, dass das so gelingen kann, aber darüber müssen wir gleich reden. Ist das jetzt alles schlimm? Ja, also ist es eigentlich nicht. Es führt zu einer höheren Staatsverschuldung. Das kann man auf der nächsten Folie sehen, wo mal ein Ländervergleich, also die Schweizer Credit Suisse hat das zusammengestellt, ein Ländervergleich gemacht wurde. Gelb ist die schon bestehende Staatsverschuldung Ende 2019 und in Rot ist geschätzt worden im letzten Jahr, was zusätzlich an Schulden erwachsen wird. Ihr seht dabei aber auch, dass die Verschuldung der einzelnen Länder, die Schuldenquote, sehr unterschiedlich ist. Also während in Deutschland schon darüber lamentiert wird, dass man jetzt da unten über diese 60%, ich sage gleich nochmal was, 60% von was kommt, seht ihr, dass die USA auch mit 130% Staatsverschuldung oder Japan gar mit 250 relativ gut über die Runden kommen und auch nicht zusammenbrechen. Diese Prozentzahlen geben an, wie hoch die Schulden der gesamten öffentlichen Hand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt sind, also zur Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen eines Landes in einem Jahr. Das ist die Größenordnung, mit der da gerechnet wird. Also erstes Argument, Schulden sind nicht schön, aber in dem Ausmaß, wie man sie jetzt aufgenommen hat, sind sie für Deutschland sowieso nicht dramatisch, aber selbst bei Ländern, die sehr viel höhere Schulden haben, ist damit nicht zwingend eine Bedrohung für staatliche Aktivität oder staatliches Handeln zu machen. So, wenn man jetzt aber genauer hinguckt, jawohl, auf den zweiten Blick, seht ihr, dass es auch nochmal, oder versuche ich mal zu erläutern, dass es auch noch einen ganz anderen Zusammenhang gibt. Links seht ihr abgetragen diese Schuldenquote, also der Anteil der Staatsschulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, seht ihr das abgetragen für Deutschland in den letzten Jahren. Und dann seht ihr zwei deutliche Ausschläge. Erstens 2007, 2008, die Mittel, die aufgewendet werden mussten, um die große Finanzmarktkrise abzuwehren. Und dann sinkt dieses Verhältnis, also die Quote sinkt bis 2019 auf unter 60%. Das ist eines der Maastricht-Kriterien, gucken wir uns nachher nochmal an. Und da würde man jetzt sagen, sieht doch erstmal ganz gut aus. Und steigt dann 2020, wie ihr seht, nochmal deutlich an. Das ist jetzt eine Schätzung, dass es über 80% gehen könnte, kann man jetzt im Moment noch nicht sagen. Was aber, wenn man mal so eine Verhältniszahl weglässt, wirklich mit den Schulden passiert, seht ihr auf der rechten Tafel. Dort sind die Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden in absoluter Höhe in der zeitlichen Entwicklung abgetragen. Und dann seht ihr, trotz der Ausschläge, die sich in der Quote ergeben, wenn man also Schulden gegen Bruttoinlandsprodukt verrechnet, ins Verhältnis setzt, seht ihr, dass die Verschuldung der Gebietskörperschaften zwar ein wenig zurückgegangen ist, aber eigentlich sehr, sehr stabil oder auf gleichem, weitgehend gleichem absoluten Niveau in den letzten Jahren verblieben ist. Woran liegt das? Logischerweise, wenn man die Sachen ins Verhältnis setzt, dann sieht man nicht die absoluten Zahlen, sondern man sieht, man hat ja dann zwei Größenordnungen. Es kann entweder daran liegen, wenn die Schuldenquote nach oben geht, dass tatsächlich die Schulden steigen. Es könnte aber auch daran liegen, dass einfach das Bruttoinlandsprodukt eingebrochen ist. Ne? Dann hat man, vielleicht sind die Schulden gleich geblieben, aber wenn das Inlandsprodukt in der Krise zurückgeht, dann steigt die Schuldenquote auch an. Und genau das passiert ja in der Krise, beides. Man nimmt Geld auf, um die Krise abzuwehren, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, um Kurzarbeit zu finanzieren, also die guten Sachen, die vernünftigen Sachen, die wir auch richtig finden. Aber gleichzeitig muss man damit umgehen, haben wir oben gesehen, dass man ja auch deutliche an Steuereinnahmen verliert und dass man auch Produktionsausfälle hat. Und dann steigt diese Schuldenquote an, obwohl eigentlich bei der Gesamtverschuldung sich nicht so viel tut. So, drittes Argument mit der Staatsverschuldung. Das hier ist jetzt das Geld, was der Bund jedes Jahr ausgeben muss, um Zinsen auf seine Staatsschulden zu bezahlen. Und da könnt ihr erkennen, dass seit dem Höchststand von 2008 40 Milliarden Euro im Jahr nur Zinsen für Staatsanleihen, diese Ausgaben deutlich zurückgegangen sind. 2019 waren wir bei 12 Milliarden im Jahr. Das ist jetzt eine Größenordnung, wo man sagen würde, da ist die Schuldentragfähigkeit vollständig gesichert. Da muss der Bund sich auch eigentlich keine Sorgen machen. Und selbst mit der erwarteten, das ist jetzt eine Berechnung oder eine Hochrechnung, die ein Mitarbeiter, ein Kollege von mir gemacht hat, selbst mit der erwarteten zusätzlichen Verschuldung werden wir auch 2021 und 2022 nirgendwo wieder an diese 40 Milliarden von 2008 herankommen. Einfach deshalb, weil die Zinsen deutlich zurückgegangen sind. Und das vielleicht nochmal der vierte Blick auf das, was Staatsschulden ausmacht. Wie ist das mit der Verzinsung? Und das ist jetzt wirklich was, was einfach, was man sich anschauen muss, aber was auch wirklich schwer zu verstehen ist auf Anhieb. Die Zinsen sind im Moment so niedrig, dass die Bundesrepublik Deutschland, wenn sie Geld aufnimmt, nichts dafür bezahlen muss, sondern ganz im Gegenteil, sogar von dem sie sich Geld leiht, noch Zinsen nehmen kann. Und so ist das auch im letzten Jahr gewesen. Ihr lest es hier, Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Der deutsche Staat hat in diesem Jahr, also 2020, im Durchschnitt minus 5,6% als Zinsen auf seine Staatsanleihen erzielt. Das bedeutet konkret, dass allein die knapp 200 Milliarden Euro Neuverschuldung aus 2020 der Bundesrepublik Deutschland 1 Milliarde an Zinseinnahmen einbringen. Also das geliehene Geld bringt noch Geld zurück. Und das, da habe ich es auch her, stammt einem Blog, den der Fratscher auf der Seite des DIW unter dem Titel Höhere Schulden wären nicht das Schlechteste veröffentlicht hat. Also erstes Argument, Staatsverschuldung ist nicht schön, aber erstens muss man sich es genau angucken und zweitens ist es an sich noch, gibt es im Moment überhaupt keinen Grund, wegen der gestiegenen Staatsverschuldung irgendwie in Panik zu verfallen oder jetzt irgendwelche schwerwiegenden Maßnahmen zu ergreifen. Okay, nächste Frage. Was ist denn aber, wenn die Staatsverschuldung nicht das Problem ist, was sind denn die wirklichen Probleme? Schwierig wird es, wenn wir jetzt tatsächlich, wie das im Moment noch der Diskussionsstand bei den Koalitionsparteien in Berlin ist, bei CDU und SPD, ab 2022 so die Absicht, die Schuldenbremse wieder aktivieren. Ich habe euch mal in der nächsten Tafel, ihr müsst das jetzt nicht zwingend lesen, aber manchmal ist es ja gut, ins Gesetz zu gucken, den entsprechenden Artikel aus dem Grundgesetz nochmal rausgenommen. Und dort steht eben drin, die Haushalte von Bund und Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Wir kommen gleich nochmal darum, warum das eigentlich völliger Unfug ist, jedenfalls wirtschaftspolitisch gedacht. Und dann ist dort geregelt, dass es Ausnahmen geben kann, also bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, wie jetzt die Pandemie. Und dass dann aber, wenn man diese Ausnahmen macht, eine entsprechende Tilgungsregelung vorzusehen ist. Da hat die Bundesregierung jetzt verabredet, dass das, was an neuen Schulden aufgenommen wird, ab 2026 in 20 Jahren alles wieder abgetragen werden muss. Das ist diese Tilgungsregelung. Auch nicht besonders klug, aber könnte man gucken. Was der Bund die letzten Jahre nie ausgeschöpft hat, das ist dann diese schwarze Null, von der immer die Rede war, sind die 0,35%, von denen dann weiter unten nochmal die Rede ist. Das wäre die erlaubte Neuverschuldung unter allen Bedingungen, 0,35% vom Bruttoinlandsprodukt. Das hätte man, das wären in den letzten Jahren ungefähr immer so 10 bis 12 Milliarden gewesen, durchaus auch nach Grundgesetz und Mitschuldenbremse an zusätzlichen Krediten aufzunehmen, um dort sinnvolle Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Hat man nicht gemacht, aber dafür haben sich Schäuble und Olaf Scholz damit gebrüstet, dass sie überhaupt gar keine neuen Kredite aufgenommen haben. Also keine zusätzlichen neuen Kredite. Das ist der Hintergrund. Okay. Zweites Problem sind die dummen Regeln, die es nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch auf europäischer Ebene. Dort hat man diese berühmten Maastricht-Kriterien eingeführt und dann den Vertrag von Lissabon sogar nochmal verschärft und zusätzlich fixiert. Auf europäischer Ebene gibt es im Moment eine ernsthafte und sehr, sehr heftige Auseinandersetzung darüber, dass man diese Fiskalregeln aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt über den Haufen werfen muss, weil man sonst aus dieser Krise nie rauskommt, insbesondere die ohnehin schon noch von der Finanzmarktkrise gebeutelten Länder Südeuropas. Und ich habe es nochmal die wesentlichen Punkte aufgeschrieben. Also Schuldenquote höchstens 60% des Bruttoinlandsprodukts. Das hatte Deutschland mit einiger Mühe in den letzten 2 Jahren dann mal erreicht, wird jetzt wieder gerissen. Die Kreditaufnahme darf höchstens, also unter allen Umständen, nur 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen. wäre jetzt im Moment aber eigentlich gar nicht die beschränkende Größenordnung. Und die Schulden müssen in 20 Jahren zurückgezahlt werden. Also diese Verschuldung muss in mindestens höchstens 20 Jahren abgebaut werden, was jetzt auch nicht wirklich klug ist, wenn man in der schwierigen Notlage ist. Weiteres Problem, Investitionsstau. Das kennt ihr, das sind jetzt Zahlen vom DGB, wo die entsprechende wirtschaftspolitische Abteilung beim DGB Bundesvorstand mal berechnet hat, wie groß der Rückstand an Investitionen bei den Städten und Gemeinden und den Landkreisen ist, bezogen auf einzelne Bereiche der kommunalen Verwaltung und Daseinsvorsorge. Und dann seht ihr schon, aber das wisst ihr ja aus eurer täglichen Praxis, wie enorm dort der Rückstand ist, der in den letzten Jahren auch von dem Hintergrund der Schuldenbremse oder noch zusätzlich verstärkt durch diese unsinnige Schuldenbremse, die in den Ländern ja noch härter greift als beim Bund, tatsächlich entstanden ist. Und der nächste Punkt wäre dann nicht nur Investitionsstau, sondern ja noch die große Herausforderung, auch in die Zukunft hin wesentliche neue Investitionen tätigen zu müssen, um den sozial-ökologischen Umbau hinzubekommen und um die Klimakatastrophe, muss man ja sagen, in Grenzen zu halten oder abwenden zu können. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Vor der Pandemie gab es ja diesen erstaunlichen gemeinsamen Vorschlag von DGB und der deutschen Industrie, von den beiden Wirtschaftsforschungsinstituten entwickelt, wo die vorgeschlagen haben, ein kreditfinanziertes, also außerhalb der mit zusätzlichen neuen Krediten finanziertes Investitionsprogramm von 45 Milliarden Euro pro Jahr über 10 Jahre finanzieren. Wir haben im Rahmen dieses Aktionsplans Klimagerechtigkeit der Bundestagsfraktion so einen Investitionspakt berechnet, der hätte sogar ein jährliches Volumen von 87 Milliarden Euro. Die müssten nicht alle über Kredite finanziert werden. Da gibt es ein etwas anderes Finanzierungsmodell. Nicht nur Kredite, eben auch Abbau von Subventionen und dergleichen. Also, wie gesagt, Geld müsste eigentlich dringend ausgegeben werden für sinnvolle Zwecke, aber die Schuldenbremse verhindert das. Was tun, wäre die nächste Frage. Also das Naheliegende wäre natürlich zu gucken, wo kann man begründet Finanzen mobilisieren. Und da ist das wesentliche Argument natürlich dann zu sagen, da, wo besonders viel Reichtum sich angesammelt hat, dort schaut man mal hin, ob man da was machen kann.